Hallo, es ist so schön, dass du hier bist bei Mama Reise, dem Podcast für die Wegbegleitung in und durch dein Mama-Sein. Mein Name ist Carina, ich bin Mama von zwei Mädchen und ich gebe dir hier als Wochenbett-Doula, Hypnobirthing-Trainerin und Achtsamkeitscoach Impulse für dein Mama-Sein und Werden, damit du deinen ganz eigenen Weg als Mama gehen kannst. Entspannt und selbstbewusst.
Yay, ich sitze tatsächlich da und nehme wieder eine Podcast-Folge auf. Also ich glaube, mein Vorhaben, dass es wieder ins Laufen kommt, schaut gut aus. Heute möchte ich ein bisschen über das Thema Wochenbett sprechen. Wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast oder mir auch auf Instagram folgst, dann weißt du ja, dass ich jetzt vor kurzem mit meiner kleinen Tochter für genau 14 Tage im Krankenhaus war, weil sie die Diagnose Diabetes 1 bekommen hat. Und so häufig während dieser Zeit im Krankenhaus, aber auch die erste Zeit zu Hause danach, habe ich mir gedacht, das ist irgendwie so ähnlich gerade der Situation wie im Wochenbett damals, einerseits im Krankenhaus, aber eben dann auch danach, wenn man mit dem ersten Kind, also da ging es bei mir in erster Linie, hatte ich vor allem Erinnerungen an das erste Wochenbett. Und natürlich war die Situation eine komplett andere, aber trotzdem gab es in so vielen Dingen Parallelen. Ich habe mich in dieser Zeit genauso wie im Wochenbett habe ich so viele Unsicherheiten verspürt. Natürlich war ich eben auch jetzt sehr müde, ich war geschwächt von diesen emotionalen Anstrengungen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, der, finde ich, vor allem auch wenn es um das Wochenbett geht, also mir damals war das überhaupt nicht bewusst, ein Punkt, der viel zu wenig besprochen und thematisiert wird, ist die Qualität des Essens. Wir waren sonst prinzipiell gut versorgt und ja, wir haben Essen bekommen, super gut, alles, also super gut, nein, aber schön, dass wir Essen bekommen haben. Aber dieses Krankenhausessen, das man da bekommt, das ist bestimmt von Haus zu Haus verschieden, ist einfach nicht, in den meisten Fällen nicht geeignet, um eine Person, die hier einerseits genesen soll, beziehungsweise ich als pflegende Person, die auch einfach eigentlich eine der wichtigsten Ressourcen natürlich ist und deswegen körperlich und auch mental gesund bleiben sollte, es ist einfach, tut nichts dafür. Und dieses Essen, das Frauen auf der Wochenbettstation bekommen, auch da wieder, ja, es ist sicher nicht in jedem Krankenhaus so, aber von mir selbst kann ich sagen und von Freundinnen und anderen Frauen, die ich begleitet habe, das ist einfach nicht das, was der Körper braucht, um wieder zu Kräften zu kommen. Und auch ich habe dann wirklich leider wieder den Fehler gemacht, obwohl ich damals schon von meinem ersten Wochenbett wusste, dass ich jetzt auch einfach dieses Essen halt in Kauf genommen habe. Ich hätte halt einfach auch darum bitten können, dass mir meine Familie oder Freunde gutes Essen mitbringen. Aber auch da, ja, scheinbar habe ich daraus noch immer nicht gelernt. Für mein zweites Wochenbett habe ich es gelernt, für diese Zeit jetzt leider wieder nicht. Und das habe ich natürlich dann auch gespürt, dass meine Reserven, also nicht meine Reserven aufgebraucht sind, aber dass ich einfach natürlich nicht zu viel Energie habe und dass ich mich einfach in dieser Ausnahmesituation auch gar nicht, nicht gestärkt gefühlt habe. Was ich auch sehr interessant fand, die Parallele mit diesen unterschiedlichen Informationen, die sich teilweise widersprechen, die ich damals im Wochenbett bekommen habe, vor allem um das Thema Stillen, wo einfach gefühlt jede der Krankenschwestern damals etwas anderes gesagt hat und die sich teilweise einfach widersprochen haben. Und mich hat es natürlich damals sehr verunsichert und jetzt im Krankenhaus war es auch wieder so, dass wir wurden unglaublich viel mit Wissen ausgestattet. Wir haben ganz viele Infos bekommen und ganz viel Wissen mit an die Hand bekommen, was super hilfreich und toll war. Also auf dieser Ebene war das wirklich top. Habe ich im Wochenbett damals übrigens nicht unbedingt so erlebt. Also da wurde ganz viel in meinem Fall ausgelassen. Ganz viele wichtige Informationen wurden mir dann nicht weitergegeben. Aber was mir jetzt fehlte und auch im Wochenbett damals im Krankenhaus fehlte, war, dass man mir Halt schenkt, dass man auch mich sieht gerade mit der Situation und mit den Herausforderungen, die gerade da sind. Ich persönlich hätte mir, ich weiß, also das geht halt nicht, beziehungsweise vielleicht machen es manche, ich weiß es nicht, aber ich hätte mir so gewünscht, dass man mich mal in den Arm nimmt und mich als Person sieht, mich in dieser Rolle, in der ich gerade bin und mit all diesen Herausforderungen. Weil natürlich habe ich das mit meinem Partner gemacht, aber das ist ja trotzdem nochmal was anderes, weil der ja auch gerade in so einer Herausforderung steckte. Und wir haben uns natürlich gegenseitig Halt gegeben, aber vor allem, wenn er ist am Nachmittag immer gekommen mit der Großen und sie sind dann eben wieder nach Hause gefahren, so gegen 6 oder so. Und ich habe mich am Abend, wenn dann meine kleine Tochter geschlafen hat in diesem Krankenhausbett, ich habe mich oft so alleine gefühlt mit all dieser Verantwortung, die ich jetzt gerade habe. Natürlich war da das Krankenhausteam, aber trotzdem war ich diejenige, die neben ihr gelegen ist und ich diejenige, die dafür verantwortlich war, die Schwestern zu rufen, wenn irgendwas ist. Und ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber das war eine unglaubliche Last, die auf meinen Schultern war, gefühlt. Und ich habe mir einfach nur manchmal gedacht, ich fühle mich gerade so alleine. Und ich weiß, dass ich das auch im Wochenbett so empfunden habe. Ich war damals, glaube ich, 4 Tage im Krankenhaus und war zwar auch in einem Mehrbettzimmer, aber trotzdem habe ich mich vor allem diese Nacht, das war übrigens auch eigentlich zu Hause dann noch, sobald dieser Abend gekommen ist und diese Nacht gekommen ist, ist so eine Schwere irgendwie auf mir gelegen. Und ich weiß, dass das ganz vielen Frauen eigentlich auch geht. Ja, und ich habe mich während des Wochenbetts, um jetzt bei dem Thema zu bleiben, ganz oft gefragt, warum hat mir das einfach niemand vorher erzählt? Also einerseits dieses Thema Stillen, ja, wo ich einfach lauter unterschiedliche Informationen bekommen habe. Und in meinem Fall vor allem, was mich körperlich noch erwarten wird. Darauf hat mich niemand vorbereitet. Ich hatte eine recht starke Darmverletzung. Und ich wusste nicht, was das in Zukunft für mich bedeuten wird. Und habe das halt dann so selbst irgendwie rausgefunden, als ich zu Hause war. Und ja, warum? Ich frage mich immer wieder, auch jetzt, wenn ich Freundinnen im Wochenbett begleite oder besuche oder Frauen aus meinen Kursen, Kontakt mit Frauen aus meinen Kursen habe, warum erzählt einem darüber eigentlich niemand davor? Warum gibt es so viele Tabuthemen rund um das Wochenbett, beziehungsweise ja generell um Geburt und Mama sein, aber jetzt in dem konkreten Fall wirklich um das Wochenbett? Tabuthemen machen uns das Leben einfach nur schwer. Und ich habe mir das dann gestern auch so gedacht, ja, als ich dann noch so ein bisschen drüber nachgedacht habe, über dieses erste Wochenbett vor allem, hätte ich einfach diese Informationen gehabt, ja, eben jetzt konkret mit meiner Darmverletzung, dass ich jetzt einfach, dass das in meinem Fall ein Thema war, wo ich Probleme hatte, den Stuhl zu halten. Und ich mir gedacht habe, was ist, wenn das jetzt für immer so ist? Dann ist das so, hätte mir das Zuversicht gegeben, wenn ich gewusst hätte, es wird wieder. Und das bleibt nicht so. Und wenn ich gewusst hätte, dass das normal ist und dass es viele Frauen erleben, dass sie jetzt nicht sofort diese unglaublich tiefe Liebe zu dem Baby fühlen, so wie man es irgendwie immer hört oder immer suggeriert bekommt, sondern dass das einfach wachsen wird und dass es dauert von Tag zu Tag, wie in einer Liebesbeziehung auch. Da gibt es zwar diese erste Verliebtheit, aber diese tiefe Liebe, die darf wachsen. Und es gibt Frauen, es gibt Mamas, wo es eben gleich da ist und andere Mamas, wo das einfach dauert. Und das ist okay. Und das ist auch eine Form von normal. Und mir hätte das geholfen. Mir hätte es geholfen, zu wissen, dass ich nicht immer so viel stillen werde und dass es nicht immer so sein wird, dass meine Tochter stundenlang teilweise an meiner Brust hängt. Es hat mir keiner gesagt, dass das alles auch ein Teil von der Normalität ist und dass das dazugehört und dass sich das wieder verändern wird. Es bedeutet ja nicht, wenn wir dieses Wissen haben, dass wir davor gefeit sind, dass diese Dinge eintreten. Aber wir können einfach ganz anders einerseits im Moment sein mit diesem Wissen, weil wir wissen, okay, das ist jetzt nur eine Phase, beziehungsweise das ist eine Form von Normalität und ich bin nicht abnormal oder keine schlechte Mama oder was auch immer. Und das kann uns natürlich ganz anders in die Zukunft blicken lassen. Und wir können uns dann in dem Moment, statt diesen Sorgen und Grübeleien zu widmen, wirklich viel mehr auf diesen Beziehungsaufbau mit dem Baby konzentrieren und auf das Ankommen in der Mama-Rolle. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir da, dass da viel mehr darüber gesprochen wird. Und auch viel mehr generell, abgesehen von diesen ganzen Fragezeichen und Unsicherheiten, die wir da haben. Hätte ich mir jetzt rückblickend so sehr gewünscht, dass man mir sagt, wie ich meinen Körper bei der Heilung, bei der Rückbildung und bei der Regeneration unterstützen hätte können und wie positiv sich das auf meine Gesundheit und mein Ankommen im Mama-Sein ausgewirkt hätte. Weil ich habe da einfach gemerkt beim zweiten Wochenbett, wo ich schon ein bisschen mehr Ahnung hatte, auch noch nicht so viel wie jetzt, weil ich erst danach leider die Ausbildung zur Wochenbett-Doula gemacht habe, aber gemerkt, dass das einfach einen Unterschied macht, wie wir, was wir zu uns nehmen, wie wir das Wochenbett führen. Und in meinem zweiten Wochenbett waren das natürlich noch einmal andere Voraussetzungen mit einem Kleinkind noch an der Seite, das dann übrigens auch 3 Tage später nach der Geburt krank wurde für 2 Wochen und dann war schon der erste Lockdown. Aber trotzdem habe ich gemerkt, okay, das macht einen Unterschied. Ich wusste das bei meiner ersten Geburt oder nach meiner ersten Geburt nicht. Und so war ich dann wirklich nach diesem ersten halben Jahr, wo dann wirklich meine Energiereserven aufgebraucht waren, extrem oft krank. Und was auch ein Riesenthema war, dass ich einfach Probleme mit meinem Beckenboden hatte und auch ganz oft Rückenschmerzen hatte, was ja auch ganz häufig mit dem Beckenboden zusammenhängt. Ja, und genau deshalb, weil mich diese Themen dann wirklich lang beschäftigt haben, eigentlich bis zu meiner zweiten Schwangerschaft, weil da ging es dann erst richtig los, habe ich da einfach die Folgen dann auch noch einmal mehr gespürt, das erzähle ich euch dann gleich noch, warum oder inwiefern. Hat mich dieses Thema Wochenbett einfach unglaublich interessiert und habe mich da einfach mehr informiert und habe dann eben nach meiner zweiten Geburt auch die Ausbildung zur Wochenbett-Doula gemacht, weil es mir so wichtig ist, anderen Frauen dieses Wissen mitzugeben und da so ein Stück weit zu empowern, weil wir einfach zu wenig Informationen bekommen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ja, und das kommt natürlich immer darauf an, welche Hebamme man hat. Aber auch bei meiner ersten Schwangerschaft hatte ich keine Hebamme zur Nachsorge, bei meiner zweiten schon, weil ich ja auch eine Hausgeburt hatte und die ist natürlich dann gekommen. Aber auch da, in dem Fall jetzt zumindest, habe ich nicht unglaublich viele Informationen drüber gekriegt, wie, hey, es ist wichtig, dass du jetzt deine Nährstoffe auffüllst, dass du da einfach schaust, dass du verdauungsschonend isst am Anfang, weil deine Verdauung träge ist. Dein Körper muss unglaublich viel Energie wieder nachholen und Muskeln, Bänder, Knochen, alles muss wieder so seinen Platz bzw. seine Form einnehmen. Und dafür geht ganz viel Energie natürlich auch vom Körper drauf. Also schau, dass du so und so und so isst und schau dir da und da die Rezepte vielleicht an oder mach dies und das. So diese Dinge, das gab es in meinem Fall zumindest nicht. Also das finde ich jetzt rückblickend schade, dass da trotzdem ganz wenig Wissen nach wie vor weitergegeben wird. Ja? Wie gesagt, ich kann nur über meinen Fall jetzt sprechen. Und genau deshalb habe ich diese Ausbildung gemacht und genau deshalb habe ich auch den Wochenbett-Survival-Workshop konzipiert, wo du in 2 bis 2,5 Stunden wirklich erfährst, was du tun kannst, damit du deinen Körper bei der Regeneration und beim Stillstand und beim Beziehungsaufbau zum Baby unterstützen kannst und dass du dann wirklich energiegeladen und langfristig gesund diese Herausforderung von diesem Alltag als Mama oder als Mehrfachmama gut bewältigen kannst, weil das Wochenbett einfach die Basis dafür ist. Wenn wir da nicht gescheit auffüllen, wenn wir uns da nicht gescheit regenerieren, dann hängt uns das irgendwann nach. Dass man das Wochenbett nicht ausreichend geführt hat, merkt man nicht zwingend nach 1 oder 2 Monaten. Das kann sich auch noch Jahre später rächen. Die TCM geht sogar so weit, dass ich das auch erst im Wechsel zum Beispiel rechnen kann, dass das Wochenbett einen Einfluss auf unsere gesamte Frauengesundheit hat. Und ja, deswegen möchte ich da jetzt einfach auch noch ein bisschen von meinen persönlichen Erfahrungen schildern, weil ich hoffe, dass möglichst viele Frauen diese Fehler einfach nicht machen. Generell zum Wochenbett. Das Wochenbett dauert eigentlich streng genommen 40 Tage und es sollte eigentlich eine Zeit des Rückzugs sein, des Ankommens, der Innenkehr, weil auch viele von uns denken ja irgendwie wirklich nur bis zur Geburt und dann ist es geschafft und dann passt ja wieder alles. Und es ist auch im Außen gar nicht sichtbar, was du oder was dein Körper, also was du auf körperlicher, aber auch emotionaler Ebene im Wochenbett eigentlich leistest. Es passiert so unglaublich viel im Körper. Wie vorher schon gesagt, die Organe haben sich alle verschoben, die müssen sich wieder an Ort und Stelle schieben. Muskeln, Bänder, Knochen, es muss sich alles wieder zurückbilden. Das Stillen muss in die Gänge kommen, das kostet unglaublich viel Energie. Ich meine, dein Körper produziert Milch und du lernst etwas völlig Neues gemeinsam mit deinem Baby. Im Wochenbett passiert die größte hormonelle Veränderung unseres Lebens in diesem kurzen Zeitraum gesehen. Und die Gebärmutter zieht sich wieder zurück, die hat sich auf bis zu ein 100-faches vergrößert. Die Wunde, die Plazenta in deinem Körper hinterlässt, ist tellergroß und muss heilen. Das ist auch der Wochenfluss, den du dann hast. Stell dir das mal vor. Du hast so eine große Wunde. Wenn du die auf deinem Oberschenkel hättest, würdest du wahrscheinlich nicht eine Woche später schon spazieren gehen oder kochen, die Menschen, den Besuch bewirten, was auch immer. Ja? Versuch dir das mal bewusst zu machen. Deine Nährstoff- und Energiespeicher wurden durch die Schwangerschaft und durch die Geburt extrem angegriffen und geleert. Ich meine, du hast einen zweiten Menschen erschaffen und der hat von deinen Reserven natürlich gezehrt, ja, und genommen. Und auch die Geburt ist ein extremer Kraftakt auf mehreren Ebenen und zieht natürlich ganz viel Energie und braucht ganz viel von deinem Körper. Selbst wenn du eine Bauchgeburt hattest, dann hast du eine große Narbe, eine vielschichtige deren Heilung einfach ganz viel Energie braucht und ganz viel von dir zieht. Auf emotionaler Ebene sind wir im Wochenbett einfach sensibler, wir sind verletzlicher und das ist vor allem an Tag 3 bis 5 circa, wenn der Milchanschuss im Normalfall passiert. Merkst du oft, merken die meisten Frauen, dass sie sich sehr angreifbar fühlen, sehr verletzlich sind. Wir sind viel schneller von allen Arten von Reizen, die vorher überhaupt kein Thema waren, vielleicht überfordert. Also wenn du das erste Mal vielleicht wieder unter vielen Menschen bist oder im Bus fährst und es ist sehr eng, dann kann es sein, dass du da einfach denkst, was ist mit mir los? Es ist irgendwie auf einmal alles, mir ist es irgendwie schnell zu viel oder ich brauche Ruhe. Das ist ein Schutzmechanismus von deinem Körper, von deinem System, weil du einfach da noch in einem riesen Transformationsprozess bist. Und das braucht Zeit, weil wir sind im Außen immer viel schneller mit allem. Vor allem in unserer Leistungsgesellschaft sind wir sehr, sehr schnell. Und im Inneren, vor allem was die Gefühle und die Emotionen angeht, braucht es länger, um Veränderungen zu verarbeiten und zu integrieren. Und diese Zeit müssen wir uns auch geben, weil sonst fällt uns das irgendwann auf den Kopf, wenn wir das nicht integrieren, diese Erfahrungen, die wir gerade machen oder auch gemacht haben, während der Geburt zum Beispiel. In unserer Leistungsgesellschaft ist es ja ganz normal, dass wir Frauen schnell wieder funktionieren, dass wir alles schaffen und am besten wollen wir ja alles alleine schaffen, ohne Hilfe, weil dafür bekommen wir ja häufig auch Anerkennung. Das ist ja super, du bist so stark, boah, super, wie du das so schnell wieder toll machst. Und ja, das, wonach wir streben, ist halt leider ganz oft Anerkennung, weil wenn wir uns mit uns selbst unsicher fühlen und uns selbst diese Anerkennung nicht schenken, wie oft tun wir das nämlich wirklich im Alltag? Wie oft tun wir das, dass wir nach der Geburt stolz sind und uns wirklich feiern dafür? Eher sind wir vielleicht sogar, das hätte ich noch besser machen können. Da habe ich da und da falsch geatmet oder das und das gemacht. Deswegen gibt uns das zumindest kurzfristig, denken wir viel, wenn wir Anerkennung brauchen. Und deswegen versuchen wir ganz häufig stark zu sein. Ich selbst war auch immer die Starke, die alles alleine schafft. Und das war irgendwie so ein bisschen mein Stempel. Die Freche, die Starke, die ihren Weg geht. Und ich habe es auch nie in Frage gestellt, sondern war eher stolz darauf, dass mich die Menschen so stark sehen, die nichts umhaut. Und gleichzeitig ist das aber auch etwas, was mir auf den Kopf gefallen ist und was ich erst wieder lernen musste, beziehungsweise nach wie vor lernen muss, um Hilfe zu bitten. Und ja, mein erstes Wochenbett hat mir da auf jeden Fall geholfen, das zu lernen, weil ich gesehen habe, was es für Folgen hatte. Es hat mir geholfen, dass ich diese Rolle, die ich eingenommen habe, die Starke, hat mir geholfen, das zu hinterfragen und mich auch ein bisschen von dem zu befreien und mich weiterzuentwickeln. Auch wenn ich sicher noch nie fertig bin, aber fertig sind wir sowieso nie, glaube ich. Ich möchte jetzt dazu übergehen, welche Fehler habe ich denn gemacht oder welche Fehler würde ich jetzt nicht mehr machen? Was würde ich jetzt anders machen? Ein Riesenthema war, dass wir 2 Monate nach unserer Geburt umgezogen sind. Das ließ sich schwer anders vereinbaren. Ich habe das gemacht, dass ich einfach in der Schwangerschaft schon viel gepackt hatte und das war schon ganz gut organisiert. Aber ein Riesenfehler, den ich gemacht habe, dass ich einfach, ich glaube, eine Woche nach der Geburt eben mit einem Dammriss 3. Grades total schnell wieder im Baumarkt zum Beispiel war oder auch andere Besorgungen fürs Haus gemacht habe oder wir auch rauf zur Baustelle gegangen sind, wo wir haben so einen 70 Meter steilen Weg hinauf, wo wir nicht direkt mit dem Auto zufahren können und mich einfach zu wenig geschont habe. Ich war viel zu schnell, viel zu früh wieder unterwegs und eben war nach nicht mal einer Woche wieder spazieren, habe Besorgungen gemacht, ich glaube, ziemlich genau einer Woche waren wir auf einer Familiengrillfeier. Ich habe das Maxi-Cosi oft selbst getragen, bin zu wenig gelegen. Und das hat natürlich meinem Körper erschwert, dass er sich einerseits, dass sich alles gut zurückbilden kann, weil natürlich dieser Druck nach unten ständig durch das Stehen, durchs Heben einfach nicht gut ist. Ich habe außerdem keine Nachsorgehebamme gehabt, weil ich mir gedacht habe, ja, wofür brauche ich eh nicht. Beziehungsweise ich hatte eigentlich, siehst du, das fällt mir jetzt erst ein, ich hätte die Möglichkeit gehabt, eine, die war quasi so auf Abruf, aber wir haben uns dann gedacht, ja, wir brauchen sie eigentlich eh nicht, passt eh alles. Wobei mir die nicht so ganz super sympathisch war. Ich glaube, deswegen habe ich auch nicht auf sie zurückgegriffen. Aber das Thema war, dass ich dann trotzdem irgendwie oft nicht so ganz wusste, wen soll ich jetzt gerade fragen mit diesen Gedanken, die ich habe oder mit diesen Sorgen, die ich habe, weil es doch dann Themen auch waren, die mir unangenehm waren. Ich hatte schon meine Schwester, die ich auch einiges gefragt habe, aber bei der war das dann eben mit dem Stuhl nicht so, weil ich mir dann gedacht habe, naja, vielleicht ist das ja eh normal, und die hat dann eben gesagt, nein, die, bei ihr ist das nicht so gewesen. Und dann hat mich das natürlich nochmal ein Stück weit mehr verunsichert, und das war mir dann nochmal ein Stück weit mehr unangenehm auch. Wir haben überhaupt nicht vorgekocht, das war etwas, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, und ich habe mich auch überhaupt nicht darum informiert, was denn eigentlich gut ist im Wochenbett, was man so im Idealfall isst, was einem wieder gut versorgt mit Energie. Ich habe daran überhaupt nicht gedacht, dass das ein Thema sein könnte, spannenderweise. Also es war überhaupt nicht auf meinem Schirm. Und ich habe das völlig unterschätzt und mir gedacht, ja, mein Mann wird dann eh irgendwie kochen oder so. Aber so viel Zeit ist dann einfach auch nicht, weil es gibt trotzdem auch viel Bürokratisches zu tun. Der Partner will dann auch, oder es ist auch ganz wichtig, dass der Mann mit dem Baby bonden kann. Und da ist das Kochen oft eher nochmal eine zusätzliche Belastung. Meine Schwester, muss ich sagen, war so lieb und hat mir auch mal eben Essen gebracht. Aber sonst ehrlicherweise niemand. Also es hat niemand irgendwie Essen vorbeigebracht oder an das gedacht, dass man uns jetzt versorgen würde. Was auch nicht in deren Verantwortung liegt, es wäre in unserer Verantwortung gewesen, die Menschen zu bitten, dass sie eben was mitbringen. Aber ich habe an das irgendwie nicht gedacht und war dann natürlich auch wieder ein bisschen zu stolz. Und auch mein Mann wusste eigentlich übers Wochenbett nicht Bescheid. Also der wusste noch weniger als ich, nehme ich mal an, weil das eh im Normalfall so ist. Natürlich, wenn man direkt betroffen ist, dann beschäftigt man sich ja meistens auch intensiver damit. Und das wäre natürlich so, so hilfreich gewesen, wenn er auch gewusst hätte, was gerade in mir passiert, was gerade, was die Vorgänge gerade sind und warum es auch so wichtig ist, dass ich Ruhe und Regeneration und Regenerationszeit brauche. Noch ein Thema war, dass ich mich einfach nicht abgrenzen konnte. Also das Allerärgste fand ich, aber ich habe es zugelassen, weil ja, ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen. Mittlerweile würde ich es nicht mehr einfach so über mich ergehen lassen, dass ich unangekündigten Besuch einige Stunden nach der Geburt auf einmal im Krankenhauszimmer stehen hatte. Und dass mir das einfach zu viel war, beziehungsweise generell Besuch empfangen habe, weil ich mir gedacht habe, ja, die wollen halt unbedingt kommen, und also nicht gedacht, sie haben es so geäußert, und ich mag niemanden verletzen, aber eigentlich gemerkt habe, mir ist das gerade zu viel. Beziehungsweise auch Menschen, die Dinge kurz nach der Geburt sagen, die einfach verletzend sind, sei es über den Körper oder Bauch, der noch da ist, sei es drum, weil ich komisch gegangen bin, weil, hallo, ich hatte einen Darmriss dritten Grades und ich einfach nichts dazu gesagt habe, sondern das einfach sagen habe lassen. Und das ist einfach nicht gut, weil das macht etwas mit uns und das schwächt uns noch zusätzlich. Dass solche Menschen und Besuche, die uns stressen, die uns nicht gut tun, die uns nichts geben, nachdem wir uns nachher müder und geschlauchter fühlen, kosten uns einfach nur Energie, und diese Energie brauchen wir aber für die Heilung, für die Regeneration, fürs Ankommen. Und das, ja, ist einfach etwas, was ich euch wirklich, wirklich bitten oder wo ich euch wirklich einen Stups geben will, wählt mit Bedacht, wer diese Ehre hat, euch zu besuchen. Es ist eine Ehre, es ist was Besonderes, eine Familie im Wochenbett besuchen zu dürfen. Was habe ich denn? Ich habe da mal ein bisschen was mitgeschrieben. Was ich auch nicht gemacht habe, also stillen war für mich etwas, wo ich mir dachte, ja, das ist super natürlich, das Natürlichste auf der Welt, passt, das kann ich sicher und da brauche ich keinen Kurs machen. Ich habe das sehr belächelt, dass es Stillvorbereitungskurse gibt. Sehe ich jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Es hat bei mir prinzipiell gut geklappt. Ich habe aber eben einerseits durch diese vielen verschiedenen Informationen, die ich im Krankenhaus bekommen habe, mich einfach sehr von meiner Intuition und meinem Gefühl entfernt und war einfach verunsichert, obwohl ich dann, also sobald ich zu Hause war, hatte ich eine Stillberaterin, habe ich kommen lassen und das hat mich sehr bestärkt. Und das hätte sicher gut getan, da einfach schon vorher jemanden an der Hand zu haben, mit dem ich in Kontakt treten kann, beziehungsweise schon vorher einfach Informationen über das Stillen von einer Person, der ich vertraue und mir denke, es hat Hand und Fuß, gehabt zu haben. Auch ein ganz großes Thema war, dass ich mir im Wochenbett, und das weiß ich, dass es vielen Mamas so geht, weil wir denken, es gehört so, weil wir sind jetzt Mama. Und das sind wir jetzt einfach. Es gab mich nicht mehr. Und das für sehr, sehr lange Zeit. Und das geht auf Dauer in den wenigsten Fällen gut. Ich war wirklich eben nur für das Baby da. Ich habe mir überhaupt keine Auszeiten alleine genommen. Ja. Duschen war oft der größte Horror, weil sobald ich gehört habe, sie weint, habe ich mich schnell gestresst und sofort wieder rausgelaufen, dass ich schnell wieder da sein kann. Und ich habe mir diese Zeiten nicht genommen, dass ich dann wirklich auch mal was, zumindest eine halbe Stunde für mich mache und wirklich mal wieder für mich dieses, hey, ich bin noch immer die Carina, ich bin noch immer ein Individuum, ich bin nicht nur, das mache ich jetzt unter Anführungszeichen, Mama. Und das habe ich eben, ich finde das so gut, wenn man das einfach im Wochenbett schon wieder auch wieder ein bisschen übt, dass man einfach auch für sich sein kann und dass das Baby auch gut mit dem Papa auskommt und dass das, es muss ja keine Riesensache sein, aber einfach so kleine Rituale, die uns selbst gut tun, weil wir uns da einfach auch wieder so gut auftanken können. Und das finde ich unglaublich wichtig. Ein weiterer Punkt ist, dass ich eigentlich keinen richtigen Rückbildungskurs gemacht habe. Ich bin ins Mama-Baby-Yoga gegangen und dachte mir, ja, das ist der Rückbildungskurs jetzt. Aber das war halt, ja, wie wir wissen, ist es oft so, oder wenn du es noch nicht weißt, weil du noch kein Kind hast, es ist einfach dann oft so, dass die Babys ja dann auch weinen und man sie dann eher stillt und nicht wahnsinnig viel von den Übungen mitmachen kann. Und das war einfach für mich zu wenig, was ich gemacht habe. Das habe ich dann einfach gespürt, eben in der zweiten Schwangerschaft spätestens, dass der Beckenboden einfach noch viel zu schwach ist. Ich habe also keinen richtigen Rückbildungskurs gemacht und war auch nicht bei einer Physiotherapeutin, was ich jetzt schon machen würde, vor allem auch wegen der Narbenentstörung. Also das Narbengewebe speichert ja auch Erinnerungen beziehungsweise kann einfach auch verhärten und da ist es gut, wenn man das einfach bearbeiten lässt von einer Physiotherapeutin, Osteopathin, was auch immer. Und was waren jetzt so die Folgen? Ja, ich habe es eh schon gesagt. Ich habe im ersten Jahr, nach den ersten Monaten nach der Geburt gemerkt, okay, mein Immunsystem ist völlig geschrottet. Ich habe es ein bisschen aufs Stillen geschoben. Ich dachte, dass mir das so viel zieht. Ich war wirklich monatlich krank und es waren nicht kleine Verkühlungen, sondern es waren wirklich so Magen-Darm, Angina, also so, dass ich wirklich schwach und flach gelegen bin, was natürlich super ist mit einem Baby, das gestillt wird und mit einem Mann, der viel verreist. Da habe ich aber übrigens schon ein bisschen geschafft, um Hilfe zu bitten, Gott sei Dank. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Ich hatte eben Probleme, den Stuhl oder den Hahn zu halten, wenn ich schon dringend musste. schon für einen durchaus längeren Zeitraum, also nicht nur die ersten Wochen. Ich habe eine ganz lange Zeit einen starken Druck nach unten gespürt. Das war wirklich unangenehm. Manchmal dachte ich mir, meine Organe rutschen da jetzt gleich raus. Und es war vor allem, wenn ich die Trage eben viel hatte. Ich habe meine Tochter sehr viel getragen, weil die den Wagen nicht viel mochte. Nicht viel, weil sie ihn nicht mochte. Und der Gün meinte, ja, das ist normal, das dauert einfach. Aber jetzt weiß ich das einfach halt, ja, dass ich einfach stärker an der Rückbildung hätte auch arbeiten müssen, beziehungsweise da einfach auch eine Physiotherapeutin sicher gut geholfen hätte. Und in der zweiten Schwangerschaft habe ich dann gespürt, okay, ab der 20. Woche in etwa, dass ich immer, wenn ich, vor allem wenn ich aufgestanden bin in der Früh, einen extrem starken Druck auf die Narbe, von dem Dammriss hatte. Und das war wirklich unangenehm und wirklich schmerzhaft. Und ja, das war einfach auch, weil der Beckenboden halt noch zu schwach war, weil der das nicht mehr, das steigende Gewicht nicht mehr tragen konnte. Und auch da zum Beispiel hat mir die Hebamme ehrlicherweise nicht wirklich einen super Tipp geben können. Allerdings die liebe Alexandra, eine liebe Doula, bei der ich damals Schwangerschafts-Yoga gemacht habe, das war ein Traum, die hat mir eine Osteopathin dann empfohlen. Mir war das gar nicht bewusst, dass eben Osteopathie in der Schwangerschaft da sehr hilfreich sein kann und die auch intern gearbeitet hat, das heißt auch von innen, das ist nicht angenehm, aber da wurde einfach diese Spannung, die auf der Naht war, wegmassiert und das hat sehr geholfen und war auch geburtsvorbereitend sicher sehr gut. Ja, und ich habe einfach, was ich vorher schon gesagt habe, ich habe, weil ich das auch im Wochenbett nicht schon etabliert habe, dass ich selbst auch noch für mich sein kann, ich habe mich selbst total verloren und ich habe nichts mehr für mich gemacht. Ich habe gearbeitet, weil ich eben auch damals schon selbstständig war, das habe ich mir eingeredet, ist so mein Ausgleich, aber ja, es ist trotzdem, Arbeit ist Arbeit und Self-Care, sage ich jetzt mal, ist Self-Care. Und ich habe gearbeitet und war Mama und diese zwei Dinge habe ich gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich bin völlig am Limit, ich habe viel weniger Geduld, ich habe ganz wenig Freude eigentlich, ich bin ständig gereizt, ich bin ständig müde, ich bin erschöpft und es wäre sicher gut gewesen, einfach im Wochenbett schon damit zu beginnen, kleine Dinge nur für mich zu tun und mich selbst einfach auch nach wie vor ja, hochzuhalten und mir selbst Wert zu geben. Ja, das waren jetzt so die kleinen, ein paar Dinge, die dir hoffentlich vielleicht Inspiration geben für dein Wochenbett, sei es das erste, zweite, dritte, vierte, es ist nie zu spät. Ich höre ja ganz oft von Frauen, die einfach erst im zweiten Wochenbett dann auch wissen, okay, ich möchte es diesmal anders machen, beziehungsweise die eben dann zum Beispiel meinen Workshop, ganz viele, die eigentlich das zweite Kind bekommen, besuchen zum Beispiel meinen Workshop, weil sie eben schon eine erste negative Erfahrung gemacht haben. Es kann natürlich auch so weit gehen, dass man einfach wirklich psychisch merkt, dass man eine Wochenbettdepression vielleicht auch hat. Das ist so wichtig, dass man sich dann professionelle Hilfe holt und dass sich dafür nicht schämt, ja, weil das ist heilbar, man kann das gut behandeln, aber es ist wichtig, dass man dieses Thema angeht. In meinem Wochenbett-Survival-Workshop gebe ich dir ganz viel mit, wie du dein Wochenbett so gestalten kannst, nämlich auch auf realistische Art und Weise, dass du körperlich und psychisch gestärkt aus diesen Wochen oder aus dieser Zeit gehst. Und ich werde dir nicht sagen, du musst jetzt 40 Tage lang nur zu Hause sein und nur liegen, weil das ist unrealistisch. Ich möchte dir realistische Tipps mitgeben, Wissen, das dir dein Wochenbett erleichtert, dass es zu einer entspannteren Zeit macht und dich vor allem eben für diese Monate, für diese Zeit als Mama danach wirklich gut aufbaut und stärkt. Du bekommst unter anderem auch Rezepte mit wundheilungsfördernde Rezepte, wo du Informationen auch darüber bekommst, worauf kannst du achten bei der Ernährung im Wochenbett. Du bekommst einen eigenen 70-seitigen PDF-Guide mit kostenlos an die Hand, damit du das Wissen auch nochmal im Wochenbett nachschlagen kannst. Beziehungsweise habe ich da auch so die häufigsten Situationen, die häufigsten, wenn es anders läuft als geplant oder gedacht, aufgeführt, sodass du da einfach auch ein Nachschlagewerk hast und nachlesen kannst, bei mir trifft das jetzt zu, dass mein Baby abends so viel weint. Was könnte ich denn da machen, dass ich dir da einfach einige Situationen oder viele Situationen eigentlich aufgeführt habe, an wen du dich wenden kannst, was du machen kannst, was dir da helfen kann. Und auch Extra-Seiten für deinen Partner beinhaltet, weil so ehrlich muss man sein, die Qualität des Wochenbetts steht und fällt mit dem System, in dem wir uns bewegen. Es reicht nicht, wenn wir dieses Wissen haben und wenn wir davon überzeugt sind, okay, wir brauchen Ruhe und Regeneration. Es ist wichtig, dass auch das Umfeld Bescheid weiß, das nächste Umfeld vor allem. Und das, damit das Umfeld gut unterstützen kann. Und da habe ich ganz viele, die wichtigsten Informationen eben rund um das Wochenbett zusammengetragen. Ein paar Seiten nur für den Partner, die er sich durchlesen kann, damit er Bescheid weiß. Auch Tipps, wie er dich einerseits unterstützen kann, aber auch wie er, was er tun kann für den Beziehungsaufbau zu eurem Baby, sodass ihr wirklich gemeinsam als Familie ganz entspannt in dieser neuen Konstellation ankommen könnt. Und es gibt natürlich auch einen Punkt zum Thema Geschwisterkinder. Ich freue mich schon sehr auf den Workshop. Er findet am 28. April statt. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, das heißt, man muss nicht live dabei sein. Eignet sich also, finde ich, auch super gut als Geschenk für Schwangere, die sich das vielleicht dann auch als Aufzeichnung anschauen wollen, wenn sie an dem Tag nicht können, weil wir so viel unnötige Dinge bekommen in dieser Zeit rund um die Geburt und das einfach meiner Meinung nach ein sehr sinnvolles Geschenk ist, das langfristig wirklich einen Nutzen hat und viele Vorteile für die Familie bringt. Genau, du kannst dich noch bis Ende nächster Woche, bis Freitag anmelden. Und ich freue mich sehr auf viele Teilnehmerinnen, die sich ein entspanntes Wochenbett wünschen und die bereit sind, da einfach auch wirklich einiges zu lernen und Wissen zu bekommen, das sie sonst nicht so einfach bekommen. Wenn du Fragen hast, melde dich sehr gern bei mir, schick mir ein E-Mail oder schick mir gern eine Nachricht auf Instagram. Und ich sage danke, dass du bis jetzt zugehört hast und wünsche dir ein schönes Wochenende.